Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Berner Oberland. Christenverfolgung im Berner Oberland. Die Amish People. Heute leben die Amish People, oder die Amischen, wie man auch sagt, in Amerika und Kanada. Bekannt worden sind sie besonders durch ihre Art von Christsein mit Ross und Wagen, dass sie noch immer die deutsche Sprache reden, aber auch durch ihre umweltschonende Lebensweise. Ihre Heimat hatten die Amischen ursprünglich in Erlenbach im Simmental, bevor sie verfolgt wurden. Als Gesprächspartner begrüsse ich bei mir den Herrn Isaac Zürcher, Historiker und Begründer vom Historischen Verein der Täufer. Ihr, Herr Zürcher, seid persönlich als Mitglied der Täufergemeinde in Bern. Die Redaktion und Gesprächsleitung dieser Sendung hat Max Gasser. Vor knapp 2000 Jahren ist der Begründer des Christentums, Jesus Christus, wegen seinem Glauben, seiner Überzeugung, seinem Lebenskonzept am Kreuz gestorben. Noch vor wenigen Jahrhunderten sind aber auch bei uns im Berner Oberland Christen wegen ihrem Glauben verfolgt worden. Zu ihnen zählen die Amischen. Richtig bekannt worden sind sie eigentlich erst vor wenigen Jahren durch den Filmkrimi «The Witness», «Der Zeuge». Seither sind in verschiedenen Zeitungen und illustrierten Bildern und Berichten über die Gemeinschaft der Amischen erschienen. Auf alternative, romantische Art leben sie heute an verschiedenen Orten in den USA und Kanada. Für sie ist die Zeit stillgestanden. Sie leben so, wie man vor langer Zeit bei uns hat gelebt. Ohne Atomstrom im Haus. Die schweren Arbeiten auf dem Feld werden von Ross verrichtet. Auch ihre Kleider sind Zeuge von einer vergangenen Zeit. Sie sind Bärschaft nostalgisch, ohne Kunstfaser. Und im Landbau kennen sie keine Monokulturen. Oder Kunstdünger ist ihnen fremd. Wenn ich die Bilder so durchschaue in den Büchern, dann habe ich den Eindruck, dass die Amischen einen glücklichen Eindruck machen. Aber daneben ist auch zum Beispiel die Doppelseite aus dem Buch, wo ich hier vor mir habe, vom Zielinski, wo links oben das Schloss Thun ist, mit dem Text «Das Schloss Thun». Hier wurden die Amischen im Jahr 1711 eingesperrt, bevor sie nach Holland deportiert wurden. Daneben sind vier Federzeichnungen zu sehen, wie die Amischen der Märtyrertod sterben. Der eine wird an einen Hang aufgehängt, seine Füße sind an einen Stein gebunden. Neben dem Sterbenden spielen drei Männer, vermutlich seine Henker, scheinbar unbeteiligt, ein Kartenspiel. Eine andere Federzeichnung zeigt, wie zwei Märtyrer auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. Oder auf einem weiteren Bild wird eine Frau, die an einer Leiter gefesselt wurde, ins Feuer gefallen. Und ein anderer wird unter der Aufsicht eines kirchlichen Oberhaupts ertränkt. Dir, Herr Isaac Zürcher, habt euch als Gründer vom Historischen Verein der Täufer ganz besonders mit der Geschichte der Amischen befasst. Wie ist es eigentlich so weit gekommen, dass die Amischen bei uns im Berner Oberland verfolgt wurden?
Wenn wir von Amischen reden, müssen wir vielleicht ein bisschen differenzieren und etwas sagen über einen Namen. Von Amischen reden wir eigentlich erst seit 1693. Und verfolgt sind sie worden, weil sie zur Täuferbewegung gehört, als Täufer. Die Täuferbewegung ist auf die Reformationszeit zurückzuführen, 1525. Der Zürcher Professor Fritz Blanke hat das Büchlein geschrieben, «Brüder in Christo», denn so haben sie sich selber genannt, schreibt von der ersten Täufergemeinde in Zollikon, Zürich, um 1525. Amische Gemeinden gibt es erst seit 1693. Sie sind somit ein Zweig der Täuferbewegung. Meistens braucht man den Namen Mennoniten für Täufer oder Alttäufer. Unter diesem Namen sind sie am besten bekannt in der Schweiz. Der Name Amische kommt von Jakob Ammann, ein gebürtiger Erlenbacher aus dem Simmental. Er war eine massgebende Persönlichkeit, ein Täuferälteste. tiefer kennen drei Funktionen in ihren Gemeinden bis auf den heutigen Tag, die auch die Amischen beibehalten haben bis heute. Älteste, die aus den Prediger hervorgehen, aus den Verkündiger, und dann noch Diakonen. Ein Ältester bei den Täufern hat ordentliche Befugnis, früher mehr wieder jetzt. Er wird mit 2/3 Mehrheit gewählt, wird eingesegnet oder ordiniert zu Predigt und Lehrdienst. Was so ein Ältester sagt, hat ein gewisses Gewicht. Und von dort her verstehen wir vielleicht auch die Begründung der amischen Richtung. Der Jakob Ammann war sicher eine profilierte Persönlichkeit, redegewandt und hat seine Leute gewusst zu überzeugen.
Der Jakob Ammann hat also eigentlich gar nicht eine neue Richtung gegründet, sondern hat die bestehenden Täufer anfangen weiterzuführen und ist ein Oberhaupt geworden von den bestehenden Täufer, die nachher nach ihm den Namen bekommen.
Präziser gesagt von einer Richtung der Schweizer Täufer. Wir schätzen ungefähr ein Drittel der damaligen Täufer, die Jakob Ammann sie angehängt.
Und der Jakob Ammann, der ist ja vom Berner Oberland. Folgedessen sind ja seine Anhänger vorwiegend aus dem Berner Oberland gekommen.
Das trifft zu. Ungefähr 90% der Oberländer Täufer sind zur amischen Richtung über. Er selber ist ungefähr 1706 nach Frankreich gezogen, ist ab und zu wieder in die Schweiz gekommen, zum Belehren, und hat auch versucht, sich wieder zu einigen mit den übrigen Täufern, unter Hans Reist haben Täufergemeinen gebildet. Die Vereinigung ist allerdings nicht zustande gekommen und ist geblieben bis auf den heutigen Tag. Viele Leute fragen sich, warum dass die einen Sonderzug gebildet haben, dass es dann Täufergemeinden gab, warum sie nicht einig gegangen sind mit der damaligen Kirche. Das kommt aus der verschiedenen Interpretation der Bibel. Einer der Berner Historiker tut das so formulieren. Täufer haben Priorität auf die Evangelien und auf die Bergpredigt gelegt. Die staatskirchlichen Theologen haben die paulinische Rechtfertigungslehre vorantrieben. Zur Folge hat das gehabt, dass Täufer Kindertaufe abgelehnt mit der Begründung, wer da glaubt und getauft wird. Sie haben den Kriegsdienst abgelehnt mit der Begründung, wer das Schwert ergreift, soll durch das Schwert umkommen. Und das Gebot, wir sollen nicht töten. Sie haben Eidschwören abgelehnt, weil Jesus in der Bergpredigt hat gesagt, wir sollen nicht schwören, und der Jakobus in seinem Brief tut das noch einmal wiederholen. Sie haben ihre Haltung untermauert mit dem Wort aus Apostelgeschichte 5,29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nach dem Kontext von diesem Wort sehen wir, dass es da um geistliche Dinge geht. In äußerlichen Dingen waren sie der Obrigkeit untertan. Sie haben Römer 13 ernst genommen. Aber da, wo sie ihr Gewissen anders hat geleitet, haben sie eben gewagt, Widerstand zu leisten.
Also sie haben die Bergpredigt sehr radikal umgesetzt. Sie eigentlich, könnte ich sagen, Pazifisten gewesen.
Wir haben heute etwa manchmal von Dienstverweigerer. Täufer waren Kriegsdienstverweigerer und nicht Dienstverweigerer, weil sie der Obrigkeit wollten dienen, durch irgendeine Form, aber nicht wollen in Kriegsdienst gehen, kämpfen und töten für fremde Könige, wie sie sich ausdrücken. Ein wesentlicher Grund für die Ablehnung der Täufer war Einheit und Reinheit der Kirche. So hat es die damalige Pfarrerschaft formuliert. Wir wollen Einheit und eine Reinheit in unserer Kirche. Und da haben eben Täufer nicht Platz gehabt mit einer anderen Formulierung. Ein wesentlicher Unterschied in der Lehre ist die Frage der Prädestination.
Was heisst es auf Deutsch, Prädestination?
Das heisst Vorherbestimmung. Der Calvin hat die doppelte Prädestination gelehrt. Vorherbestimmung zur Seligkeit und Vorherbestimmung zur Verdammnis. Täufer indes hat die Universalgnade vertreten. Gnade Gottes für alle Menschen. Für die, die sie annehmen wollen. Man muss verstehen, dass Kindertaufe dann verbunden war mit der offiziellen Geburtenregistrierung. Die Pfarrämter waren beauftragt, für das Zivilstandsregister zu führen, und das bis Mitte 19. Jahrhundert. Und da haben sich eben Täufer gewehrt, die Kinder zu bringen, um zu taufen, und das hat Schwierigkeiten ergeben im zivilen Bereich. Was den Eid betrifft, die Regierung hat eine Huldigungs- und eine Treueid verlangt von ihren Untertanen. Und da haben Täufer begründet mit dem Bibelwort, oder abgelehnt mit dem Bibelwort, du sollst keinen Eid tun. Gewissermassen waren es also Biblizisten, eben in einigen Bereichen, in anderen Bereichen dann auch wieder nicht.
Also ganz eigene Christen auf ihre Art und Weise, die sich nicht einfach der bestehenden Kirche wollten fügen und ihre Friedensbotschaft, so wie sie Jesus gelehrt hat, ganz praktisch auch leben. Vielleicht zur nächsten Frage jetzt. Wenn und wo haben sie eigentlich gelebt im Berner Oberland? Und durch was sind sie besonders noch weiter aufgefallen oder durch was haben sie angeeckt?
Wir können also feststellen, dass das ganze Oberland belegt war, mit Ausnahme von Sahnen und dem Haslital, wo nur ganz spärliche Meldungen vorliegen. Sehr stark mit Täufer besetzt war die Thunerseegegend, Simmental, Kandertal und auch das Lütschinental, wo der Brünig, Beatenberg. Genealogen brauchen etwa ein Wort. Jede Berner Familie, wenn sie den Stammbaum erstellt, stößt auf einen Täufer oder auf einen Gehängten. Das heisst nicht unbedingt der Gleich. Mit anderen Worten, fast in jeder Familie hat es einen Täufer gehabt. Selten war die ganze Verwandtschaft täuferisch, viele sind reformiert geblieben, teils sind wieder reformiert worden, teils sind von Anfang an Täufer, schon von 1525 an, und teils erst im 17. oder 18. Jahrhundert draufgestossen. So lesen wir zum Beispiel über 30 Namen, verschiedene Namen, die erwähnt sind, als Täufer von 1525 bis 1599 im Oberland. Der erste, ein Seiler von Sigriswil, 1529. Und ein Eicher von Steffisburg, der für sein täuferisch Glauben den Tod hat erlitten. Weitere Namen, über 30, finden wir zwischen 1600 und 1699 erwähnt, von Oberländern. Wie lange das es eigentlich Täufer im Oberland hatte, sehen wir, dass noch zwischen 1700 und 1799 nochmals 40 neue Namen auftauchen. Ich habe nur ein Dossier konsultiert von Akten. Es wäre ganz dringend noch viel mehr Namen zu finden von Oberländer Täufer. Und wie vorhin erwähnt, erst ab 1700, genau genommen von 1693 an, hat man von Amischen angefangen zu reden. Von den Oberländer Täufern haben 6 den Märtyrertod erlitten, auch für ihren evangelischen Glauben, also für den täuferischen Glauben oder die täuferische Variante.
Man hat sich da dafür eingesetzt, dass sie umgebracht wurden. Ist das von kirchlicher Seite her jetzt gewesen?
Wir verstehen die Härte erst, wenn wir ein kleines in die damalige Zeit zurückversetzen, wo wir im Berner Staatsarchiv in den sogenannten Turmbüchern unzählige Todesurteile finden, wegen Diebstahl, wegen Blutschande, wegen Brandstiftung, wegen ausgestossenen Worten, wegen Misshandlung der Eltern. Dann sehen wir, wie hart das die damalige Strafordnung war und wie schnell, dass man eben jemanden mit dem Tod hat gestraft. Und eben gegen die Todesstrafe haben sich die Täufer auch eingesetzt. Das war eigentlich das Hauptargument vom Ganzen und nicht die Glaubenshaltung, dass Täufer nicht wollen, in Krieg gehen für fremde Könige. Sie haben gesagt, sie seien bereit, Wachdienst zu tun, Fuhrdienste zu tun, mit ihren Zugtieren, aber nicht gerade töten für andere Herrscher. Lange Zeit war eben Bern verpflichtet gewesen, mit Frankreich für starke, junge Männer zu liefern. Zum Beispiel lange Zeit 5'000 pro Jahr. Und das ist nicht so einfach gegangen. Und wenn die Regierung den Täufer hat freigestellt, wäre wahrscheinlich Menge Täufer geworden. Wenigstens nach aussen, wo nicht gern von seiner Brut weg ist, in fremden Kriegsdienst. Es hat eben Zeit gegeben, wo Bern Mühe hatte, dem Vertrag nachzukommen.
Jetzt versuche ich mir vorzustellen, was sich da ereignet hat im Berner Oberland. Da waren also ganz viele Gemeinden von Täufern, von Amischen. Und dann sind einzelne verfolgt worden. Was ist denn mit den ganzen Gemeinden passiert in dieser Zeit? Was hat sich denn eigentlich zugetragen im Berner Oberland?
Das hat eine richtige Verfolgungswelle gegeben. Man hat Leute eingesetzt, die als Täuferjäger funktioniert haben. Man hat sie abgeholt in ihren Heim, man hat sie aufgestöbert und meistens nach Bern gebracht. Öfter waren sie zuerst im Oberland gefangen. Wir lesen von einem Melcher Brönnimann, von einer Barbara Farni, von einem Antoni Himmelberg, von einem Isaac Kaufmann, von einem Hans Schenk, der zu Thun im Schloss gefangen war. Mehrere von denen sind zur Aburteilung nach Bern geführt worden. Bei denen steht nichts, wo sie aburteilt wurden. In Wimmis im Schloss waren Hans Bucher und Peter Stucki gefangen. In der Tellenburg, zu Frutigen, Gilgian Schmid. Im Interlakenkloster Friedli Witzig und Andreas Zurflüh. Wie gesagt, meistens sind sie nach Bern angeführt worden und die Berner Gefängnisse waren voll Täufer. Man hat dann eine grosse Auswanderungsaktion unternommen. In den Jahren 1710 und 11 hat das Schiff gebaut, um die Leute aus dem Land herauszuführen. Das eine ist Oberländerschiff genannt worden. Da waren fast alle Oberländer drauf. Durch die Aren ab, durch den Rhein ab in die Niederlande. Die Schiffe sind in Auftrag gegeben worden von der Obrigkeit, für die Leute aus dem Land herauszuführen. Die haben sie nicht selber gebaut. Und hier ist jetzt interessant, dass eben so viele Oberländer waren. Dann waren sie schon Amisch, dass es eben ein separates Oberländerschiff hat gebraucht. Ein Emmentaler Schiff, ein Neuenburger Schiff, und noch ein weiteres Schiff. Mitzogen mit diesen täuferischen Auswanderern sind jeweils auch ein paar reformierte Familien oder Halbtäufer oder ein Ehepartner täuferisch war oder andere nicht, weil sie zusammenbleiben wollten. Es war eine Zwangsauswanderung.
Man könnte dem auch Vertreibung sagen.
Und die Regierung hat das so begründet: Reinhaltung und Einheit der Kirche.
Mich würde noch interessieren, was mit den Gefangenen passiert ist in Bern. Ihr habt erzählt, dass die Gefängnisse voll waren. Sind die jetzt einfach alle abgeschoben worden? Oder hat man die dann in Bern umgebracht?
Hingerichtet worden für den Glauben. Sie sind nur bis zum Jahr 1571. Von dann an hat es keine Todesurteile mehr gegeben, aber eine Verschickung auf Galeeren in Venedig. Und das war eigentlich fast schlimmer als der Tod. Mehrmals waren auch Oberländer dabei, die auf Galeeren geschickt worden sind. Eben ein Hans und ein Melcher Lötscher vom Simmertal. Es gibt natürlich auch noch interessante Einzelheiten bei dieser Sache. Da ist einmal der Klösterli-Vogt von Oberhofen, Herr Richard, also ein Beamter, Beauftragter von der Regierung, mit einer jungen Täuferfrau zu Bern ertappt worden, wenn er in der Stadt umhergegangen ist. Die Täuferjäger haben ihn verwünscht, haben ihn verklagt und der Richard musste den Täuferjäger das Fanggeld zahlen. für das Vreni von Gunten, wo die Täuferi war und mit dem Klösterli von Bern in der Hauptstadt spaziert. Menschen hat es eben überall menschliche Neigungen, Eigenheiten, die eben die besonderen Geschichten geben.
Wie hat sich denn sonst weiter die reformierte Kirche gegenüber den Täufern noch verhalten?
Das ist zeitlich gesehen ein bisschen verschieden. In den ersten Jahrhunderten haben sie sich voll und ganz auf Regierungsseite gestellt. Man liest in den Akten, dass sich zum Beispiel die Pfarrer haben beklagt, die Regierung sei zu large. Und später, so ab 1700, zum Teil schon ein bisschen vorher, haben sich gewisse Pfarrherren eingesetzt zugunsten der Täufer und die Regierung ermahnt, sie sollen weniger hart sein mit ihnen, mit Geduld belehren und sie so überzeugen, dass sie auf dem falschen Weg sind und sollen zurückkehren zur offiziellen Kirche. Man könnte also nicht sagen, die Regierung sei alleine Verfolgerin gesehen oder die Geistlichkeit wäre die gesehen, die verfolgt hätte.
Ich habe schon gehört sagen, dass einzelne Kirchen vom Geld von Täufern gebaut wurden. Stimmt das?
Doch, da besteht zuverlässige Aktenstücke. Kirche in Schwarzeneck, Kirche in Huttwil und andere. Es gibt sogar eine im Jurahinger in Gänzbrunnen. Eine katholische Kapelle, die dort ebenfalls mit Täufergeld gebaut worden ist. Täufergeld, fast jede Gemeinde hat so einen Fonds gehabt, weil die Leute, die vertrieben worden sind, ohne ihr Guthaben müssen über die Landesgrenzen gehen. Wenigstens lange Zeit. Es hat auch Zeiten gegeben, wo sie einen Teil oder das ganze Guthaben können veräussern und den Ertrag mitnehmen. Aber in den meisten Fällen haben sie ihr Vermögen müssen da lassen. Und das hätte das sogenannte Täufergut gegeben. Aus diesem Täufergut hat man Arme unterstützt, Kirchenglocken gekauft oder eben ganze Kirchen gebaut.
Hat die Kirche eigentlich schon mal Wiedergutmachung geleistet in diesem Bereich?
Meines Wissens ist das eigentlich über die Zeit ein bisschen untergegangen. Es hat einmal einen Vorstoss gegeben und da haben die Täufer geantwortet, nach ihrem Glaubensbegriff müsste vor einer Wiedergutmachung kein Rät sein. Der christliche Glaube beinhaltet Vergebung und Vergessen und das Vergeben sei ein wesentlicher Bestandteil oder ein wesentlicher Punkt des christlichen Glaubens. Und wir wollen als Täufer da nichts von Wiedergutmachung reden. Wir sind froh, frei zu sein, neben der Kirche zu leben, zum Teil mit ihnen zu arbeiten, was in der neueren Zeit möglich ist. Und wir freuen uns, dem gegenseitigen Guten einvernehmen.
Was ich nicht ganz verstehen kann, dass der Jakob Ammann eigentlich so eine strenge Gemeindezucht hat geübt. Also wenn einer mal den Gottesdienst vor offiziellen Kirche besucht hat, dann ist er gerade aus der Gemeinde von den Amischen ausgestoßen worden. Ist diese Strenge wirklich nötig gewesen?
Wir können das eigentlich auch wieder nur verstehen aus der Zeit heraus, wo man härter miteinander umgegangen ist und Führerpersönlichkeiten mehr hatte zu sagen wie heute. Eine Führerpersönlichkeit, die wir vergleichen mit einem Petrus Soldus, Luther, Zwingli oder Calvin, ein Wesley, der die Methodistenkirche begründet, ein Onkel oder Bedecker bei den Baptisten oder in neuerer Zeit ein Wim Malgo oder vielleicht noch etwas früher ein Fritz Berger, der einfach eine gewisse Ausstrahlung hatte und die Leute können überzeugen konnte. Jedenfalls hatte Jakob Ammann eine Gefolgschaft, die ihm gehört hat und darauf eingegangen ist, als er so eine harte Form von Gemeindeleben hat eingeführt. Wir dürfen sehen, dass die Anhängerschaft von Jakob Ammann nicht aus Abenteurer hat bestanden, sondern aus Leuten, die mit Ernst wollen Christen sein. Echte Nachfolger Jesu mit Verzicht auf viel, was diese Welt bietet. Dass dabei eine Strenge geübt worden ist, die unserem Empfinden widerspricht, ist klar. Mitgespielt hat da sicher auch die damalige harte Verfolgung. Aus Verfolgten gibt es eben Aussenseiter und Sonderlinge. Ein Ausschluss aus der Gemeinde hat Ramann erst in Frankreich geübt, wo seine Anhänger, die abseits gewohnt sind, etwa in lutherische Gottesdienste gegangen sind, in der Gegend von Montbéliard, wo eine Grafschaft war, von Württemberg, und die lutherische Kirche, dort ist aufgerichtet worden.
Hat er gesagt, die lutherische Landeskirche ist vom Teufel?
Ich glaube nicht in der Form, aber vielleicht auch gefürchtet für seine Anhängerschaft und einfach durch die Strenge, die seine Schafe wollte bei Anger haben. Und eben durch die Verfolgung ist auch das Gefühl ausgekommen, sie seien wahrscheinlich zu wenig treu der Nachfolge und darum werden sie von Gott züchtigt mit der Parolenlast und fester und konsequenter werden. In Reinhaltung der Gemeinde. Und durch Bann und Ausschluss hat er das Ziel gesucht, zu erreichen. Interessant ist, wie damals geurteilt worden ist von den anderen Täufern. Die haben gesagt, eine solche strenge Richtung muss untergehen, die kann nicht bestehen. Die Amischen haben gesagt, die Reichschen, also die liberaleren Täufer, die können nicht bestehen, was so eine laue Gemeindeordnung haben.
Also haben wir durcheinander gegenseitige Fragen gestellt.
Ja. Gott fühlt sich nicht berufen, das Urteil der Menschen zu vollziehen. Die Zukunft hat bewiesen, dass bis auf den heutigen Tag beide Richtungen weiter bestanden haben und beide Richtungen gewachsen haben an Zahl.
Ja, apropos Zahl, wie viel Amischi hat es eigentlich zur Blütezeit im Berner Oberland gegeben? Und wie viel gibt es heute?
Zählt. Sie sind dann nicht geworden. Sie haben ja keine Mitgliederlisten geführt, weil das zu gefährlich war in der Verfolgungszeit. Die Mitgliederlisten bei Täufergemeinden, die waren verpönt bis ungefähr 1900 in der Schweiz. Ältere Männer, die gerne wieder gewarnt haben, machen keine Listen. Es könnte wieder einmal eine Verfolgung geben. Und dann sind wir ausgeliefert. Ich würde schätzen, dass es einige hundert Leute gab, die zu der Täuferbewegung gehört haben. Wenigstens zeitwillig. Wie wir ja sehen, sind die ersten schon 1529 aufgetaucht und bis 1710-11 bei der grossen gewaltsamen Auswanderung haben sie eben bestanden. Sie haben auch nicht eigene Gemeindehäuser haben. Sie haben sich Wälder und Schluchten und Privathäuser versammelt zu gottesdienstlichen Anlässen und gegenseitiger Stärkung. Gemeindezucht wird heute in den amischen Gemeinden ein bisschen weniger streng gehandhabt wieder dann. Sie besteht noch gang. Aber eigentlich haben die amischen dann gar nichts anderes gemacht, weder dass die Landeskirche zur Zeit der Täuferverfolgung hat gemacht, mit der Begründung Reinheit und Einheit der Kirche, hat dann die offizielle Kirche Täufer ausgestoßen und eben unter dem Argument tut heute die amische Gemeinde die ausstoßen, die nicht genau auf ihrer Linie sind.
Also ich habe mir sagen, dass zum Beispiel eben amische Junge, die Musik machen oder die an die Universität gehen, nachher aus der Gemeinde oder dem Verband von Amischen ausgeschlossen werden und nachher einfach auf die Straße gestellt werden.
Es wird dort sicher eine Härte geübt, die wir nicht gutheissen können, die wir uns nicht würden wohlfühlen dabei. Interessanterweise haben sie heute einige Akademiker in amischen Gemeinden, die sich seither angeschlossen haben. Vorher habe ich studiert und dann gefunden, die Lebensweise, die Lebensform sei die richtige, die sich zu einer amischen Gemeinde als Mitglied aufnehmen. Unter anderem ein sehr tüchtiger Historiker.
Die Amischen gehören zu den Täufern. Sie kennen grosse Taufe. Und das ist sicher ein gewichtiger Grund, dass sie dort das Praktizieren von grossen Taufe oder vielleicht auch von Wiedertaufe die traditionelle Lehre von Kirche in Frage gestellt. Welche Bedeutung hat überhaupt Taufe für die Amischen?
Die spielt auch heute noch eine gewisse Rolle, wird nicht als Sakrament oder heilsnotwendig betrachtet. Ein amisches Ehepaar hat nicht die geringsten Schwierigkeiten, wenn ein Kind stirbt, das nicht getauft war. Taufe war nie heilsnotwendig bei den Täufern, im Gegensatz zu anderen christlichen Kirchen. Es entsteht einfach aus einer verschiedenen Interpretation von der Bibel, von gewissen Bibelstellen, dass man nur Erwachsene auf Bekenntnis von ihrem Glauben tauft. Und so hält es die Amischen bis heute. Die Leute, die sich aufnehmen lassen, gemeint, das geschieht meistens zwischen den Jahren 15-Jährigen bis 20-Jährigen. Die werden nicht gezwungen, das ist immer ein freier Entscheid. Und das ist auch das, was viele Touristen sehr in die Staunen versetzt, dass die Gruppierung wächst trotz ihrer Härte und Strenge, und dass so viele junge Leute sich der Gemeinde anschliessen, das heisst die Aufnahme wünschen. Die Aufnahme gehört jeweils durch die Taufe. In dem Moment sind sie Mitglieder von der Gemeinde und haben auch Stimmrecht, sowohl Männer wie Frauen.
Seinerzeit, wo die Amischen im Berner Oberland noch zu Hause waren, haben sie ja wahrscheinlich nicht nur grosse Taufe vertreten, sondern auch wieder Taufe praktiziert. Also, dass Leute, die bereits von der reformierten Kirche getauft wurden, bei ihnen nochmals getauft wurden. Gehen da richtig in der Annahme?
Doch, dorthin kommt ja der Name Wiedertäufer, wobei sie nicht mehr Wiedertäufer waren, weder gewisse andere christliche Kirchen. So hat zum Beispiel ein Stellvertreter, der das Tieracher einen Gottesdienst haben musste, ein ordinierter Pfarrer der Bernischen Landeskirche, ein Kind getauft, das dann in die Kirche gebracht worden ist. Weil er aber nicht installiert war, nicht eingesetzt war in den Kirchendienst, nur auf ein theologisches Examen bestanden hat, ist die Taufe als ungültig bezeichnet worden. Taufe war dann gewissermaßen Staatsakt, in Anführungszeichen. Das Kind ist dann noch einmal getauft worden, auch ohne wieder Taufe. Eine junge Frau vom Oberland, German zum Namen, ist in Bümplitz und hat sich entschieden, zur Landeskirche überzutreten. Die ist vom Pfarrer zu Bümplitz noch einmal unterrichtet worden und noch einmal getauft.
Das ist also auf beiden Seiten gleich gehandhabt worden?
Sicher. Das Gleiche ist geschehen in der katholischen Kirche bis mindestens 1950. Wo ein führender katholischer Priester von Bern hat erklärt, grundsätzlich können wir die Taufe anderer Kirchen anerkennen, aber weil wir nicht sicher sind, ob die Taufe rechtmäßig gespendet wurde, das heißt in den drei höchsten Namen, spenden wir in jedem Fall noch eine Taufe. Wenn ich mich belehren lasse, ist das in der katholischen Kirche dort freiheitlicher geworden. Aber lange Zeit war das üblich, dass man einen Konvertit noch einmal getauft mit der katholischen Taufe. Interessant ist, dass dann, wo die Täufer gewaltsam vertrieben worden sind aus dem Kanton Bern, bis auf ein paar Reste im Emmental, wo dort versteckt geblieben sind, hat sich sehr bald gezeigt, dass gerade auch im Oberland andere Gemeinschaftskreise auf Freikirchen außerhalb der Landeskirche sind entstanden. Methodisten, evangelische Gemeinschaft, Homberger und Heimberger Brüder und später oder evangelische Brüderverein. Die Staatskirche, wie auch die heutige Landeskirche, hat nie allen Leuten können die religiösen Bedürfnisse befriedigen. Die Frage warum, warum nicht, oder die Schuldfrage, wer ist da die Schuld gewesen? Bei der Kirche oder beim Volk oder bei den Pfarrern oder bei beiden zugleich? Wer beantwortet die Schuldfrage? Und wir haben heute Karfreitag. Und Karfreitag hat sehr viel zu tun mit menschlicher Schuld. Auch sehr viel mit getilgter, vergebener Schuld. Darum wollen wir auch heute für die Schuldvergebung von Karfreitag danken und die Beurteilung vom damaligen Handeln dem überlassen, der Recht richtet. Die Differenzen im Glauben, in der Interpretation der Bibel, da lesen wir im Bericht über das Zofingergespräch von 1532, wo Täufer und Pfarrer haben gepflegt, dass einer sagt, von den Theologen, wir sind in den Hauptstücken des Glaubens eins, bleibt der Span äußerlicher Artikeln, Tauf, Eid, Kriegsdienst. Ungefähr so hat auch der Reformator Capito geurteilt, wenn er gesagt, in den Hauptpunkten irren sie ja gar nicht, die Täufer. Aber eben Nebenpunkte haben dann genügt zur Verfolgung, zur Unterdrückung. Beim Ausweisungsbefehl von 1710 und 11 haben die meisten amischen Oberländer sich als gehorsame Untertanen erwiesen und das Land fast restlos verlassen. Zuerst nach Frankreich und später nach den USA und Kanada. Im Gegensatz zu den übrigen Täufern, die sich geweigert haben, sich einzuschiffen und sie sich gewaltsam haben ausgeschifft, sind viele davon wiedergekommen. Die Amischen sind nicht mehr zurückgekommen und haben sich somit als nicht widerspenstig erwiesen. Am Staat also untertan, dort wo es nicht um Glaubenssachen gegangen ist.
Also die Amischen waren Leute, die sehr hilfsbereit waren. Sie haben sich einfach nicht für einen Kriegsdienst einziehen lassen. Aber jetzt ist ja eigentlich im Berner Oberland auch an Krach gegangen. Und wenn es immer so eine Frage geht, tut man da nicht irgendwie auch für die eigenen Rechte kämpfen? Haben sie sich dann nicht auch gewehrt mit Waffen, mit Hellebarden und so weiter?
Ich möchte nicht gerade behaupten, dass das nie vorgekommen ist. Ich habe aber keine Akten gefunden, wo das erwähnt wäre. Und das wäre sicher notiert worden. Wo würde beweisen, dass sich Täufer gewehrt hätte, selber. Täufer selber sind sehr oft geschützt worden und versteckt, ist ihnen geholfen worden von der übrigen Bevölkerung, von der nicht-täuferischen Bevölkerung. Manchmal waren sie verwandtschaftlich verbunden oder sonst. Und eben mehr Sympathie hatten wie die Regierung zu Bern.
Wir haben jetzt während dieser Sendung schon recht ausgiebig gehört, die Geschichte der Amischen im Berner Oberland. Zum Schluss werden wir jetzt noch dorthin gehen, wo die Amischen heute wohnen, nach Amerika und Kanada. Wie leben sie dort eigentlich heute? Und wo sind die, die aus dem Berner Oberland sind vertrieben worden?
Die dann ausgewandert sind, ob freiwillig, das hat es auch gerne wieder gegeben, oder eben zwangsmässig, die sind über viele Staaten von der USA verstreut. Ebenso in Kanada, zum Teil auch in Mexiko. Das kommt daher, weil sie, wenn irgendwie möglich, wollen Landwirtschaft treiben. Und wenn das Land dann aufgebraucht ist, sind sie einfach weitergegangen, dort wo Land war, zu kaufen. Darum haben sie heute so eine grosse Streuung. In der Landwirtschaft selber stellt man auch gewisse Veränderungen fest. Wenn sie lang, vielleicht 250 Jahre, abgelehnt haben, Dieselmotoren, Benzinmotoren zu brauchen, so sind sie heute gezwungen, wegen dem Absatzproblem für Milch, wo sie ihre Kühlaggregate mit Motoren müssen betreiben. So stur, wie man es einigerorts darstellt, sind sie eben auch wieder nicht. Eine gewisse Anpassung stellen wir fest. Wir finden heute auch Amischen, die Knöpfe haben in ihren Kleidern, obwohl gern wieder gesagt wird, dass es nur Häftli und Ösen gäbe.
Auf einem Foto da in diesem Heft sehe ich, dass es Amische gibt mit Traktor, dass sie also im Landbau die Maschinen einsetzen. Zum Teil, ist das richtig?
Doch, das gibt es. Es gibt amische Gemeinden, die Traktoren dürfen einsetzen. Allerdings einige ohne Pneubereifung, nur mit Eisenrädern. Wenn man sagt, einigerorts zeigt das eben, dass nicht überall gleich geglaubt und gehandelt wird, dass einige Gemeinden liberaler sind. Es gibt Amische, die Auto erlauben, allerdings nur schwarze. Überraschung für viele Touristen ist, dass sie da sehr viel Velo fahren und die Velo sind in allen Farben vorhanden. Aber Auto gibt es nur schwarze, bei den Amischen.
Der Unterschied zwischen einem Amish-Boy und einem Amish-Mann, der verheiratet ist, ist, dass der verheiratete Bart trägt, gell, Herr Zürcher?
Doch, das ist es so. Das ist ein Kennzeichen. Das ist viel effizienter als ein Hering, wo man nicht den Bart kann man nicht in den Sack stossen. Der Amish, der einen Bart trägt, der ist verheiratet. Das ist üblich und Brauch und wird so akzeptiert. Und wer noch keinen Bart hat, der ist noch zu haben.
Da weiss eigentlich auch die Frau, woran das sie ist.
Da weiss sie gerade, woran es sie ist. Und interessant muss sein, dass die ihr Jugend-, ihr Generationenproblem auf eine eigene Art lösen, indem sie die Jungen sehr früh heiraten lassen. Die Freundschaften, die Paarungen fangen an bei den Mädchen zwischen 14 und 16 und bei den Boys ab 16. Die haben auch ihre Vergnügen, ihre Gesellschaftsspiele, besonders auch bei Hochzeit, wo da die ganze Gemeinde mitmacht. Eltern von der Brut und vom Brütigam, die arbeiten in der Küche. Die sind nicht am Hochzeitstisch. Dafür hat es dort viele junge Leute. Und jeder, der die Hochzeit eingeladen ist, der hat sein Mädchen mitzubringen. Und wenn er das nicht macht, wird er gepackt, an Ort und Stelle und neben ein Mädchen gesetzt. Wenn das Tanzen an und für sich nicht toleriert wird, üben sie doch sehr viel Gemeinschafts-, Gesellschaftsspiel in Reigen mit Musik, die einem Volkstanz sehr nachkommt. Noch einmal hier, so weltfreund, wie sie etwa da werden, sind sie eben nicht. Sie haben eine eigene Kultur, aber eine Kultur, die auch etwas bietet.
In den Häusern steht natürlich kein Kühlschrank. Wie tun sie denn ihre Sachen kühlen, die sie möchten, kühl lagern?
Ja, die Amish haben keine Kühlschränke, aber die haben ein Kühlhaus. Ein Eishaus. Im Winter gehen sie Eis sagen, grosse Blöcke, in einem Weiher oder in einem See. Laden die auf, führen die ins Kühlhaus, tun sie noch mit Stroh decken. Und das Eis hält den Raum kühl. Und dort können sie Gemüse, Milchprodukte und weiss was alles lagern.
Jetzt würde mich interessieren, wo eigentlich genau in Amerika die Amischen daheim sind. In welchen Staaten, in welchen Gebieten?
Wir kennen drei Schwerpunkte in den USA und einen in Kanada. In Kanada ist Ontario. In den USA Indiana, Ohio und Pennsylvania. Aber auch in Kansas hat es viel. In Virginia und anderen Staaten.
Und wo leben die Nachfahren von denen, die aus dem Berner Oberland sind vertrieben worden?
Die sind eben nicht mehr an einem Klumpen. Die sind weit verstreut auseinander.
Ich danke euch, Herr Zürcher, dass ihr da heute euch so fest eingesetzt und so viele Stunden hinter den Büchern extra verbracht habt, für unsere Hörerinnen und Hörer so genau alles zu erzählen. Euch daheim wünsche ich eine gute Zeit. Vom Mikrofon verabschiedet sich der Max Gasser.